Vielen Dank für eure Spontanität. Mikrofon müsste an sein. Ja, und jetzt hört man mich auch. Also nochmal vielen Dank. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen krank, deswegen seht es mir bitte nach, wenn meine Stimme heute ein klein wenig weniger kraftvoll ist. Aber ich strenge mich sehr an, klar und deutlich zu sprechen. Im 6. Jahrhundert vor Christus. Da befand sich das Land Juda in einer ziemlich großen Krise. Denn 597, der eroberte König Nebukadnezar II. Von Babylon Jerusalem und führte die gesamte Jerusalemer Oberschicht, insgesamt ein paar tausend Menschen, ja in die Gefangenschaft nach Babylon. Darunter waren Priester und Schreiber, Adlige und Gelehrte. Und diese Erfahrung war vor allem für fromme Jüdinnen und Juden sehr traumatisch. Denn sollte Gott nicht eigentlich Jerusalem beschützen? Und wie sollen sie jetzt ohne einen Tempel Gott anbeten? Vor solchen Fragen standen sie auf einmal. Und um sie herum haben auch schon die ersten ihrer Landsleute schnell damit angefangen, sich in Babylon zu assimilieren. Wirklich schlecht ging es ihnen dort nämlich nicht. Also ja, man kann sich ja anpassen, vielleicht die fremde Religion annehmen und dann wird es einem auch im Exil schon ziemlich gut gehen. Aber jüdischer Glaube und jüdische Kultur geraten in die Krise. In diese Zeit spricht der heutige Predigttext hinein. Ich lese aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wangen, denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Jesaja 50, 4 bis 9. Bei Jesaja kann man eine ganze Menge von dieser Krise, in der sich die Judäer in Babylon befinden, heraushören. Er berichtet von Leid und Anfeindungen, aber auch von Hoffnung. Und diese Hoffnung möchte der sogenannte Gottesknecht auch teilen. Er, der Gottesknecht, ist derjenige, der in unserem Predigttext zu Wort kommt. Er ist eine Figur aus dem Buch Jesaja, der als eine Art Heilsbringer, der den Willen Gottes tut, erscheint. Aber darüber, wer der Gottesknecht jetzt genau ist, wurde seit jeher viel gestritten. An einigen Stellen wird das Volk Israel ganz klar als Knecht Gottes bezeichnet. Vielleicht ist aber auch ein bestimmter König gemeint oder der Prophet selbst. In unserem Predigttext nimmt er ja auf jeden Fall eine ziemlich prophetische Rolle ein, wenn er sagt, dass Gott ihn dazu beauftragt hat, zu reden. Oder aber es ist ein kommender Messias gemeint. Der Text lässt da viele Möglichkeiten offen. Aber um seine genaue Identität soll es jetzt nicht gehen. Stattdessen sollten wir uns mal genau angucken, was er denn zu sagen hat. Wie gesagt, spricht der Gottesknecht hier in eine große Krisensituation hinein. Juda befindet sich in der Gefangenschaft und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, droht es auch noch seinen Glauben und seine Kultur zu verlieren. Für alle, die darunter leiden, hat der Gottesknecht aber eine Botschaft der Hoffnung. Gott selbst stattet ihn mit allem, was er dafür braucht, dazu aus. Den Müden und den Gebeutelten, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, ja, Evangelium zu verkünden. Gott hat seinen Knecht dazu berufen, indem er ihm eine Zunge eines Schülers bzw. Jüngers, wie es die Luther-Übersetzung ausdrückt, gegeben hat. Damit ist gemeint, dass der Knecht das weitererzählen soll, was ihm Gott als seinen Lehrer beibringt. Und weil Gott selbst ihm das Ohr öffnet, kann er darauf hören. Der Knecht sagt, dass er Gott gehorsam ist und vor seiner Aufgabe nicht zurückschreckt. Das erinnert mich ein bisschen an andere Propheten, auf die das definitiv nicht so zutrifft. Ich denke da zum Beispiel an Jeremia, der nur sehr zögerlich die Berufung durch Gott annimmt, weil er sich doch noch so jung fühlt. Zu jung dafür, ein Prophet zu sein. Das Extrembeispiel ist dafür natürlich Jona, wenn er sogar versucht, bis ans andere Ende der bekannten Welt zu fliehen, um irgendwie seinem Auftrag zu entkommen. Und selbst als er es dann schließlich nach Ninive schafft und die Botschaft verkündet, die Gott ihm aufgetragen hat, ist er immer noch eher halbherzig dabei. Denn als Gott der Stadt gnädig ist, wird Jona wütend darüber. Tja, sein ganzer Einsatz hier war wohl vielleicht doch unnötig, als hätte er es nicht schon vorher gewusst. Beim Gottesknecht sieht das aber ganz anders aus. Er stellt sich seiner Aufgabe, so schwer sie auch sein mag. Und tatsächlich sieht er sich mit einer ganzen Menge von Hindernissen konfrontiert. In Vers 6 steht ja, ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Diese Bilder von Gewalt sind ziemlich eindrücklich, finde ich. Der Knecht hält seinen Peinigern, ja sogar seinen Rücken und sein Gesicht hin, vorne und hinten, seinen ganzen Körper quasi. Und es sind nicht nur körperliche Schmerzen, die ihm zugefügt werden, sondern auch Demütigung. Mit dem Raufen ist damit gemeint, dass ja sein Bart ausgerauft wird und ja, das ist sehr schmerzhaft, aber es ist vor allem auch einfach Demütigung. Hier zeichnen sich wohl die Anfeindungen ab, die diejenigen, die auf eine Rückkehr aus dem Exil nach Jerusalem hofften, ausgesetzt waren. Obwohl sie ja eigentlich auf etwas Gutes hofften und ihre Landsleute im Vertrauen auf Gott stärken wollten, stoßen sie anscheinend doch auf eine ganze Menge Ablehnung. Ach, was soll das denn mit Jerusalem? Hier in Babylon geht es uns doch auch ganz gut. Haltet bloß den Rand, damit uns der König keine Probleme macht. Viele der Judäer haben sich wohl ganz gut mit den Umständen arrangiert. Die Eroberung Jerusalem war für sie vielleicht sogar ein Beweis dafür, dass Gott den babylonischen Mächten unterlegen sein muss. Warum sollten sie also an ihrer Identität festhalten? Babylonier zu sein, scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und als die Judäer, und ich nehme hier ein bisschen Geschichte vorweg, dann doch endlich zurückkehren durften, gab es auch in der alten Heimat zusätzlich Widerstand gegen die Rückkehrer. Denn die dort gebliebenen hatten sich ja seitdem in Jerusalem breit gemacht. Wo sollten die Rückkehrer also wohnen und wovon sich ernähren? Das Buch Esra berichtet von diesen Schwierigkeiten. Alles in allem war es nicht gerade leicht für diejenigen, die an einer Hoffnung auf die Rückkehr aus dem Exil und den Wiederaufbau von Jerusalem hofften und festhielten. Von allen Seiten sahen sie sich durch Ablehnung bedroht. Und doch hielten sie fest an dem Vertrauen auf Gott, was die Schüler des Propheten Jesaja in diesem Gottesknechtslied ausdrücken. Sie hoffen auf seine Hilfe und sein Eingreifen und das hilft ihnen dabei, standhaft in ihrer Hoffnung zu bleiben. Heute ist Palmsonntag. Die Karwoche beginnt. Und wenn ich hier von einem Gottesknecht lese, der eine Botschaft der Hoffnung hat, die die Müden wieder quick lebendig machen soll, aber dafür geschunden wird und leiden muss, dann kann ich, und euch geht es da vielleicht ähnlich, eigentlich gar nicht anders, als eben doch an Jesus zu denken. In Philipper 2 steht, dass Jesus, der in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, gottgleich zu sein, sondern dass er sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm und so dem Menschen gleich wurde. Auch wenn ein Gott in Knechtsgestalt doch noch mal ein bisschen was anderes ist als ein Knecht Gottes, fällt es schwer, in den Gottesknechtsliedern im Buch Jesaja nicht Jesus zu erkennen. Die historische Situation zur Zeit Jesu ist ja ein wenig anders als die des babylonischen Exils. Die große Gemeinsamkeit ist aber, dass auch hier das jüdische Volk fremd beherrscht wird. Anstatt der Babylonier oder später der Perser herrschen hier die Römer in Judäa und Samaria. Man kann ohne Probleme auch hier von einer Krise sprechen, die schließlich in der erneuten Eroberung Jerusalems 70 nach Christus ihren Höhepunkt hat. Aber Hoffnung gab es trotzdem. Viele im Volk haben damals darauf gehofft, dass ein gesalbter Gottes, ein Messias, ein großer König kommt und endlich die Römer besiegt und die Juden befreit. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Aber stattdessen war da dieser Jesus, der auch von Hoffnung und von einem neuen Königreich, das kommen soll, gesprochen hat. Aber das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, sieht dann doch ein bisschen anders aus als das, was sich die Leute so vorgestellt haben. Darum ist es kein Wunder, dass sich auch Jesus sich mit seiner Botschaft nicht nur Freunde gemacht hat. Auf der einen Seite waren da diejenigen, die ja von so einem Friedensreich gar nichts wissen wollten. Am liebsten hätten sie einen Messias mit Schwert und Schild gehabt, der den Römern mal ordentlich auf den Kopf schlägt und sie vertreibt. Aber dann gab es natürlich auch noch diejenigen, die sich dann doch ganz gut mit den Römern arrangiert haben. Von irgendeinem neuen König wollten die nun wirklich nichts hören. Und schließlich war dann ja auch Jesu Interpretation des Gesetzes für manche schon Anstoß genug, um sich ihm entgegenzustellen. Am Ende musste Jesus Schmerz und Folter ertragen. Peitschenhiebe auf seinen Rücken, die Dornenkrone auf seinem Kopf und zuletzt dem Tod am Kreuz. So wie der Gottesknecht nimmt er all diese Leiden in Demut an. Er lässt sich nicht freikämpfen und er steigt auch nicht vom Kreuz hinab. Jesus bleibt treu bis in den Tod. Am Ende von unserem Predigtext äußert der Gottesknecht seine Erwartung, dass Gott eingreift und ihm zu Recht verhilft, dass Gott sein Anwalt ist angesichts des Leides, das ihm angetan wird. Jesus wird durch die Auferstehung gerecht gesprochen. Diese Woche an Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag denken wir besonders an Jesu Tod am Kreuz und versuchen uns dabei auch ein klein wenig in die Jünger hineinzuversetzen, deren ganze Welt auf einmal ins Schleudern geraten ist. Aber gut gelingen kann uns das eigentlich nicht. Wir können gar nicht anders als Ostersonntag schon mitzudenken. Die Auferstehung ist doch gerade der Beweis dafür, dass das Vertrauen des Gottesknechts und die Hoffnung der Jüngerinnen und Jünger auf Gottes Reich, die am Kreuz plötzlich so unsicher geworden ist, doch nicht vergeblich war, sondern dass Gott sein Wort hält. Das galt damals und es gilt auch noch heute. Doch auch heute noch müssen Menschen der Hoffnung wegen leiden. Ich denke da an Christinnen und Christen, die verfolgt werden, aber auch an, Weltverbesserer, die ihrer Hoffnung wegen auf eine bessere Welt, auf Ablehnung und Anfeindung stoßen. Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, werden häufig belächelt, dann mal ignoriert und, wenn sie den Status quo zu sehr gefährden, sogar aktiv bekämpft. Ganz allgemein scheint es heute so zu sein, dass sich Hoffnung und gute Nachrichten zusätzlich dazu auch gar nicht wirklich gut verkaufen. Also die Medien, gerade auch die sozialen Medien, sind voll mit Inhalten, die zuerst negative Emotionen verursachen wollen. Angst und Hass und Wut und so weiter. Das liegt, glaube ich, daran, dass uns diese Gefühle viel eher dazu motivieren, mit den präsentierten Meldungen zu interagieren. Wütende Kommentare zu schreiben, bei provokanten Meinungen gefällt mir zu drücken und so weiter und so fort. Bei guten Beiträgen, also zu guten Nachrichten, passiert das viel weniger. Gut, jetzt ist es so, dass diese Algorithmen, also die dafür sorgen, dass du das zu sehen bekommst, was du siehst, so am Handy oder am Computer, dass deren Ziel es natürlich ist, dich möglichst lange an den Bildschirm zu fesseln. Und schlechte Neuigkeiten sind darin am besten. Aber die Sender und Nachrichtenmagazine wussten das natürlich schon lange vor Facebook, vor Instagram und TikTok. Auch sie wussten schon längst, dass man die Menschen viel leichter mit negativen und schockierenden Schlagzeilen an den Fernseher bindet. Und das ist gut fürs Geschäft. Ich erinnere mich nicht an den 11. September 2001. Ich war 4 Jahre alt und dafür viel zu jung. Ich habe das nicht mitbekommen. Aber woran ich mich ziemlich gut erinnere, sind die Geschehnisse am 13. November 2015. Damals gab es schwere Anschläge in Paris. Explosionen am Fußballstadion und ein Konzert im Bataclan, in das bewaffnete Männer eingedrungen sind. Ich saß damals mit meiner Mutter auf der Couch und der Fernseher lief natürlich die ganze Zeit. Nebenbei hing ich am Handy und ich durchforschte die sozialen Medien nach immer aktuelleren Infos. Die Einschaltquoten müssen hervorragend gewesen sein. Aber ich glaube, dass auch wenn negative Neuigkeiten, schlimme Neuigkeiten gut darin sind, uns zu fesseln und zu binden, dass wir trotzdem gute Nachrichten brauchen. Sowohl weltliche als auch geistliche, um nicht zu verbittern und so. Letztens habe ich ja dazu ermutigt, dir einmal Gedanken darüber zu machen, was denn diese Hoffnung ist, von der du erfüllt bist. Vielleicht hast du die ja für dich seitdem ja auch gefunden oder mal drüber nachgedacht. Ich wünsche uns das jedenfalls, dass es uns gelingt, einen Appetit für Hoffnung und für gute Nachrichten zu gewinnen und dass wir auch nicht müde werden, diesen Appetit mit anderen zu teilen. Auch wenn uns das nicht immer leicht fällt, weil die allgemeine Stimmung einfach so sehr von schlechten Neuigkeiten bestimmt wird. Aber was jetzt schlecht läuft, da wo Menschen jetzt leiden müssen, das kann besser werden. Und nicht jede Katastrophe ist vorprogrammiert. Auch das Gute und das Wahre und Schöne, auch das gibt es alles noch, weil man sich traut, genau hinzunehmen. Das Exil hat geendet. Christus ist auferstanden und nicht im Grab geblieben. Und Gottes Reich wird kommen und es ist schon da. Das macht mir Hoffnung. Amen.